Integration statt Trennung. Über die Zusammenführung der zuvor getrennten Silos für Data Center Projekte und Managed Services zu fachbereichsorientierten Teams. Mein großes Danke geht heute an Markus Bengsch, den CTO der Projekt Deutschland. Mit Markus spreche ich über die ganzheitliche Organisation der Technik als Managed Service Provider, der auch weiterhin erfolgreich Projekte für seine Kunden umsetzt. Über die Integration von Projekten und Managed Services in Fachteams sagt er, wir bringen die Themen zusammen, weil das gegenseitige Verständnis, wie ich etwas installiere und wie ich es hinterher betreibe, einen riesigen Mehrwert gibt. Über die Flexibilität innerhalb der Teams, die Menschen können in dem Team entscheiden, was sie jetzt gerade lieber machen möchten, ein Incident bearbeiten oder in einem Projekt mitarbeiten. Das Ziel ist, dass Systeme immer gleich installiert sind, sagt Markus und hebt die Wichtigkeit hervor, dass standardisierte Prozesse essentiell sind, um Effizienz und Qualität in Projekten und im Betrieb zu gewährleisten. Freut euch auf tiefe Einblicke zu einem für uns alle relevanten Thema. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für System-H-Chefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistung und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn gerne und gebt ihm eine gute Bewertung. Damit helft ihr uns sehr bei der weiteren Umsetzung. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Guten Morgen, Markus. Vielen Dank, dass du an einem Montagmorgen den Weg in den Podcast und in unser Gespräch auf dich genommen hast. Herzlich willkommen.
Danke und guten Morgen, Ola.
Auch wenn wir am Ende eines Kalenderjahres stehen, haben wir noch, wie ich finde, ein sehr, sehr spannendes inhaltliches Thema. Ich war die letzten Wochen so sehr mit Planung, du vielleicht auch bei euch im Unternehmen und in der Gruppe mit so planerischen Fragen beschäftigt. Und ich freue mich sehr, heute noch einmal in der Sache einen Experten befragen zu dürfen. Für diejenigen, die noch nicht wissen, wer denn der Markus Bengsch ist, wo der ist und was die da so alles tun, gib doch bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal eine Information, was du schon alles getan hast und wo du heute aktiv bist.
Das mache ich sehr gerne. Nochmal Hallo an alle Zuhörenden und Zuhörer und Hörerinnen. Mein Name ist Markus Bengsch. Ich bin dieses Jahr 50 Jahre alt geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Man glaubt es kaum. Danke, danke.
Ja, wirklich, man glaubt es kaum. Wer ist mit Wind? Der Mann sieht unfassbar jung und gut erhalten aus. Also.
Danke für das Kompliment. Das nehme ich sehr gerne.
Schon 50.
Schon 50, überraschenderweise. Ja. bin jetzt seit 1991 in der IT, also 33 lange, schöne Jahre. Und bin aktuell CTO der Projekt Deutschland seit 3 Jahren. Davor bin ich 30 Jahre bei der AHD im schönen Nordrhein-Westfalen in der Nähe vom Sauerland tätig gewesen, als in unterschiedlichsten Rollen, angefangen vom Consultant, Professional Services, Fokus Microsoft und VMware Virtualisierung bis hin dann in die Geschäftsführung und Teil des Management Boards. Und arbeite ja nun, wie gesagt, für die Projekt Deutschland. Die Projekt Deutschland ist Teil einer Gruppe, der Projekt IT Group, ansässig in Schweden. Und die Projekt IT Group ist gegründet worden, ebenfalls in den 90er Jahren und hat Ende der 90er entschlossen, an die Stockholmer Börse zu gehen. Fokus des Geschäftes in den 90ern war ganz klar Data Management und Storage. Und so ist das Unternehmen auch groß geworden in den Jahren. Und man hat dann sich entschlossen, nach dem Börsengang zu wachsen, unter anderem auch durch M&A, und hat in den letzten Jahren einige Unternehmen in Europa akquiriert. Unter anderem vor 3 Jahren die AHD und die Sepago aus Köln. Und wir sind jetzt in den letzten Zügen der Zusammenführung dieser beiden Unternehmen und ich habe unter anderem die Verantwortung da, das Portfolio zusammenzubringen von 3 Unternehmen und der Gruppe und entsprechenden Managed Service ja von 3 Definitionen zusammenzuführen zu einer einheitlichen Definition, um dann halt den Kunden den bestmöglichen Mehrwert zu bieten. Das sind so meine aktuellen Aufgaben. Und in den letzten 30 Jahren bin ich einfach quer durch die IT-Welt gewandert. Angefangen von Themen wie Novell NetWare über Windows NT bis hin zu den neuesten Produkten und Lösungen. Und irgendwann kommt man dann überraschend bei Public Cloud an.
Diese Reise, nur einen Teil dieser Reise zeichnen wir ja gleich nochmal nach mit dem Aspekt auch der jeweils technischen Organisation, für die du dann ja auch verantwortlich gewesen bist. Nur nochmal, damit alle, die zuhören, das, was ihr tut und für welche Kunden ihr das tut, dass man das ein bisschen im Hinterkopf hat, wenn wir gleich auf Strukturen und Organisationen ja schauen im Kern. Denn ich gehe einfach mal davon aus, was die ProAct Deutschland, jetzt, ne, nur mal mit diesem Fokus, für den du auch verantwortlich bist, was sind so Kunden und Themen, die euch ausmachen, die ihr im Kern als Leistung und als Services eben auch, wie du sagst, für eure Kunden erbringt?
Also die ProAct oder wir sehen uns als Hybrid Cloud Service Provider oder Service Dienstleister. Das heißt also, wir verbinden die 3 IT-Welten on-prem, host the Private Cloud mit eigenen Rechenzentren, die wir in Deutschland haben und in Europa, und der Public Cloud mit Focus Azure vereinen wir miteinander. Wir haben starke und große Skills und Erfahrungen im Bereich on-prem. Da kommen wir her, das ist das Data Center Geschäft, was wir über viele, viele Jahrzehnte aufgebaut und entwickelt haben. Hinzu kommen natürlich die Managed Services mit unseren eigenen Rechenzentren. Stichwort Sourcing Strategien oder Full Managed Services. Und am Ende die Public Cloud Thematiken, die jetzt immer mehr auch bei mittelständischen Unternehmen hinzukommen. Von der Größe der Kunden sind wir so im Umfeld, ich würde sagen, 400 bis 5000 PC-Seats unterwegs, quer durch alle Branchen. Wir haben da keine spezielle Branchenfokus, sondern wir sind in allen möglichen Branchen unterwegs.
Und eure Leistung, die eure auch technische Organisation erbringt, für diese Kunden ist doch mehr bei den zentralen Diensten, die ihr aus diesen Welten ausliefert. Nur wenn man nochmal, ne, wenn man es gleich eure Organisation sich überlegt, was davon ist auch für mich und mein IT-Unternehmen vielleicht spannend, dann seid ihr auch, wenn da 800 IT-Arbeitsplätze beim Kunden sind, sind diese 800 selbst vielleicht weniger der Fokus als die aus dieser hybriden Welt ausgelieferten Dienste.
Das ist korrekt. Also wir haben den Fokus nicht auf die Clients an sich, wir definieren nur die Kundengröße in unserer Sales-Segmentierung so, sondern wir konzentrieren uns eher auf die Services, die wir dazu liefern und die Dienste. Das können ganz simple Dinge sein wie Storage und Backup, ganz normale Lösung, die jeder kennt, in unterschiedlichster Größe, bis hin zu hybriden Szenarien, wo ein Kunde einen Teil seiner IT und IT-Systeme bei sich in seinen eigenen Datacentern hat und Teile zum Beispiel von Azure nutzt. Das einfachste Beispiel ist, ein Kunde ist hybrid, sobald er M365 einsetzt. Ja, das ist ja etwas, was die wenigsten Kunden verstehen, wenn sie über hybride oder Cloud-Szenarien sprechen, dass sobald sie M365 einsetzen, sind sie A in der Cloud und B hybrid.
So, jetzt haben das so ungefähr, so ganz grob haben wir das jetzt im Hinterkopf, nicht, was eure Leistungen sind. Und du hast ja auch deinen Weg, der ganz lange in der AHD stattgefunden hat, erfolgreich stattgefunden hat, eben angedeutet. Lass uns doch vielleicht mal da, also vor dem Zusammenführen auch dieser unterschiedlichen Organisationen starten. Ihr habt ja dieses Geschäft auch mit der AHD, glaube ich, schon im Kern gemacht, das, was du gerade beschrieben hast, ne? Euch auf die Services konzentriert, auf die zentralen Dienste auch für diese Zielgruppe. Was ist denn da so vor diesem Merger, wenn man ihn mal so nennt, eure Organisationsstruktur gewesen? Wie habt ihr da Teams aufgestellt gehabt? Wie habt ihr Führung etabliert? Wie habt ihr euch aufgestellt, um die Leistung zu erbringen?
Also ich gehe jetzt mal ein paar Jahre zurück, 10, 12, 13 Jahre zurück, weil das macht am meisten Sinn, um das Ganze zu verstehen. Wir waren in der Zeit 2000, 12, 13, 14 klassisches Systemhaus, wie wir das kennen. Also wir haben uns fokussiert auf das Datacenter-Geschäft des Kunden. Mhm. Das heißt also, wir haben alles rund um das Datacenter des Kunden geliefert. Vom Storage her, über die Serverlandschaften und natürlich die ganze Dienstleistung drumherum, inklusive Netzwerktechnologien. Wir haben zu dem Zeitpunkt ein Geschäftsmodell gehabt, wo wir zu 90-95% auf Projektgeschäft ausgerichtet waren. Das heißt also Time and Material. Und wir hatten eine Unternehmensgröße von, ich würde schätzen, so 60 bis 70 Mitarbeitende circa zu der Zeit. Wir waren unterwegs regional. Das heißt also im Sauerland, wir sind ansässig in Dortmund und Ense gewesen, sind wir heute immer noch unter anderem, und sind, wir haben es immer genannt, so 150 Kilometer um den Kirchturm drumherum waren wir im Prinzip bei den Kunden tätig. Das ist also sehr regional gewesen und haben dort auch sehr, sehr viele Bestandskunden über die ganzen Jahre ausgebaut und die sind mit uns den Weg gegangen. Wir haben zu dem Zeitpunkt zwei Bereiche gehabt. Einmal den Bereich Data Center und den Bereich Managed Services. Das waren prinzipiell Silos. Mhm. Die waren von den Teams her, von den Prozessen her, von den technischen Ressourcen her komplett unterschiedlich. Das heißt also, wir haben ein Team gehabt, Data Center, die sich komplett über das zum dem Thema Storage, Backup, Switching und Data Center allgemein beim Kunden gekümmert haben. Und ein zweites Team zum Thema Managed Services, wo die Managed Service entwickelt wurden, gebaut wurden, delivered wurden. Wir haben Sales Teams gehabt, die im Prinzip das eine oder das andere verkauft haben. Und die ganzen Prozesse im Unternehmen waren völlig separat. Das war natürlich eine ziemliche Herausforderung, weil man zwischenzeitlich das Gefühl hatte, man hat zwei Unternehmen in einem Dach. Mhm. Ja, und das ist schon schwierig gewesen in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit und vor allen Dingen im Handling der Ressourcen. Weil auch vor 10, 12 Jahren war es jetzt nicht so, dass wir immer ausreichend Ressourcen hatten. Ja. Und die Trennung der Bereiche und die Spezialisierung von den Menschen dann auch, weil die Arbeitsweisen dann doch unterschiedlich sind, hat uns schon damals vor ziemlichen Herausforderungen gestellt, die wir zu dem Zeitpunkt gesehen haben, aber uns nicht zwingend klar war, okay, wie können wir das lösen? Denn für uns war klar, es sind zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle. Mhm. Also bauen wir das in zwei Business Units auf. Getrennt, weil die Prozesse unterschiedlich sind und die Kunden auch unterschiedlich waren zu dem Zeitpunkt. Also wir haben versucht, das Thema Managed Services an unsere Bestandskunden aus dem Data Center zu bringen. Und ich kann mich noch an diverse Kundensituationen erinnern, wo am Ende dann auch gesagt wurde, ja, sehr gute Präsentation zum Thema Managed Service. Macht Sinn, ist schlüssig. Aber das brauchen wir nicht.
Aber nicht für uns.
Richtig. Korrekt. Ja. Und diese Antworten haben wir sehr häufig bekommen zu der Zeit. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt vor meinem Gedankengang so 2012 bis 2014 etwa. Und das hat natürlich bei uns Gedanken ausgelöst. Und sowas muss reifen über die Zeit. Man lernt durch das Kundenfeedback. Mhm. Ich sage immer so schön, die Produkte reifen beim Kunden. Der ein oder andere große Hersteller macht es uns immer nach oder wir vor, besser gesagt. Wir gucken es nur ab. Genau, wir gucken es uns nur ab. Und ja, so haben wir dann auch gehandelt und haben gelernt durch die Gespräche mit den Kunden, haben überlegt, okay, was sind die Lösungen und wie können wir das Ganze angehen? Das Unternehmen selber hat sich dadurch dann weiterentwickelt, dass wir sicherlich im Bereich Managed Service gewachsen sind. Wir konnten dann doch Kunden für uns gewinnen. Und wir standen dann 2017 vor der Frage, welchen Weg gehen wir jetzt konkret? Ja, für uns war immer schon klar, beides ist wichtig für den Kunden. Unabhängig davon, wo das ganze Geschäft stattfindet, ob im Datacenter des Kunden oder durch Managed Service getrieben. Und natürlich war es auch wichtig zu entscheiden, was macht das mit dem Unternehmen? Wie kriegen wir Wachstum hin? Organisch zum Beispiel. Oder anorganisch. Wir haben zu dem Zeitpunkt damals auch überlegt, können wir selber Unternehmen zukaufen durch einen M&A-Prozess, um halt zu wachsen, um uns Ressourcen zu sichern, oder schließen wir uns jemanden an? Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter weg, also weiter fortgeschritten in der Zeitschleife, denn das, was ich gerade gesagt habe, ist dann ungefähr so 2019, 2020 passiert, wo wir dann entschlossen haben, nee, wir gehen den Weg, wir schließen uns einen größeren an, weil wir gemerkt haben, die Größe, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, da waren wir dann 100, 120 Mitarbeitende, organisches Wachstum ist schwieriger geworden zu der Zeit. Und dann haben wir uns auf den Markt begeben und gesucht. Das war so die Situation vor 10 Jahren und ein bisschen weiter skizziert.
Und bleiben wir mal in dem Moment, genau wo du jetzt kurz sozusagen vor diesem Zusammenkommen auch mit der ProAct. Und da seid ihr ja auf diese 120, 130 Mitarbeitende gewachsen. Diese zwei Silos, die du eben beschrieben hattest, ne, einmal Data Center und das Managed Service Geschäft. Hattet ihr zu dem Startpunkt jetzt dieses Zusammenkommens mit der ProAct, war das dann noch die Struktur oder hattet ihr daran im Laufe der Zeit was verändert und die Teamstrukturen schon irgendwie justiert, sag ich mal?
Das haben wir in der Tat verändert, weil wir dann doch gelernt haben, die Silos sind nicht zielführend in der Zusammenarbeit und am Ende für den Erfolg. Wir haben viel überlegt, wie wir das lösen können. Ich möchte einfach mal ein paar Beispiele nennen, so vom Tagesgeschäft. Das kann sicherlich jeder nachvollziehen. Wir hatten im Bereich Data Center klassisch Professional Services mit Projekte, Time and Material. Und wir hatten wirklich Situationen, wo Mitarbeitende uns gesagt haben, ja, wenn ich mich entwickeln möchte, dann muss ich Professional Services machen, dann muss ich Projekte machen, weil das ist doch besser als Managed Services, als Tickets zu bearbeiten, in Anführungsstrichen. Und wenn wir dann über Weiterentwicklung und Entwicklungspläne mit Mitarbeitenden gesprochen haben, dann ging es immer darum, ja, ich möchte Consultant werden, ich möchte Professional Services machen, ich möchte Projekte machen. Man hat bei den Mitarbeitenden diesen Mehrwert der Managed Services fürs Unternehmen gar nicht gespürt. Sondern sie haben immer nur überlegt, okay, wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln? Und das geht nur durch Projektgeschäft, durch Consulting. Ja. Und dann haben wir überlegt, okay, wie bringen wir das zusammen? Und dann haben wir uns entschlossen, die beiden Bereiche zusammenzubringen und die BUs aufzulösen. Das heißt also, wir sind den Weg gegangen, haben gesagt, okay, wir haben technische Bereiche, die wir als Fachbereiche sehen, zum Beispiel den Bereich Storage und Backup, den Bereich Netzwerk oder den etwas größeren Bereich Microsoft und Remote Workplace. Und haben dann gesagt, sämtliche technische Ressourcen gehen in diese einzelnen Fachbereiche rein. Das heißt also, wir hatten dann einen Bereich Storage und Backup und dieses Team bestand dann nicht mehr nur aus den Menschen, die Projektgeschäft gemacht haben oder Managed Services, sondern wir haben sie zusammengeführt und haben gesagt, dieses Team erbringt jetzt Managed Services und das Projektgeschäft aus dem Team heraus. Und der Gedanke war zu dem Zeitpunkt, dass wir gesagt haben, die Menschen können in dem Team entscheiden, was sie gerade lieber machen möchten. Möchten sie einen Incident bearbeiten oder ein klassisches Ticket? Oder möchten sie in einem Projekt mitarbeiten, vor Ort beim Kunden oder Hybrid, wie auch immer zu dem Zeitpunkt die Möglichkeiten waren? Dass das natürlich neue Prozesse benötigt, dass das eine andere Art von Kommunikation benötigt, das ist dann die logische Konsequenz, die man dann sehr schnell lernt oder lernen darf.
Es gibt ja auch noch, ich bleib noch mal ganz kurz bei dem Punkt, also nach dieser Veränderung, was du gerade gesagt hast, das hat ja vielleicht auch eine Konsequenz für Führung, weil auch vielleicht ist es ja, ob ich jetzt einen reinen Service, also einen ausschließlich sozusagen serviceorientierten Bereich führe oder diesen Mix, den du eben beschrieben hast, wo Menschen, keine Ahnung, im September habe ich ein großes Projekt gemacht und im Oktober, wenn ich das jetzt richtig zuorte, was du beschrieben hast, da bin ich mal nicht im Projekt aktiv, da bearbeite ich hier halt Service-Themen, die wir für unsere Kunden haben.
Wie viel Führung war denn da drüber und welcher Form? Oder wie viele Menschen, wenn wir mal nur jetzt bei Data Center, das ist ja vielleicht in den anderen ähnlich, nur exemplarisch bei Datenmanagement und Backup, bei diesem Fachthema bleiben. Hat's denn da noch Unterteams gegeben oder mehrere Teamleads? Wie sah so ein Fachbereich dann aus?
Also es gibt und gab zu dem Zeitpunkt und gibt heute auch einen Hauptverantwortlichen für diese Fachbereiche. Mhm. Und der hatte dann auch die disziplinarische und strategische Verantwortung für den Bereich, um den zu entwickeln, Mitarbeiter zu führen etc. Und dann haben wir in den beiden Bereichen ein Teamlead zum Thema Managed Services und ein Teamlead zum Thema Data Center Projekt. Denn das Geschäft an sich ist ja dann doch unterschiedlich. Mhm. Ja, das muss man schon berücksichtigen. Und die Teammitglieder hatten und haben die Möglichkeit, in diesen Teams zu switchen, sind aber, und das hat sich dann über die Zeit gezeigt, schon fokussiert. Ja, also es gibt schon den einen oder anderen, der sagt, nee, ich weiß, dass ich die Möglichkeit habe, im Managed Service.
Es ist ja kein Zwang zu wechseln, sondern nur eine Option. Also das heißt wechseln, nicht im Sinne von wirklich wechseln, sondern mal eine andere Aufgabe machen, so habe ich
es. Ne? Exakt, es ist eine Option. Es ist die Option.
Nur weil ich mal in einem Projekt mitarbeite.
Genau, es ist die Option, weil ich halt im Projekt mitarbeite oder an einem Ticket mitarbeite. Das kann ja sowohl als auch sein, das kann in beide Richtungen gehen. Und wir haben also in den Teams quasi zwei Fachbereiche nochmal drin, wo dann die Spezialisten, sag ich mal, sich ausleben können und dann halt ihre Vorliebe für die technischen Themen halt abbilden. Und die Führung selber geschieht dann klar durch diverse Team-Meetings, Kommunikation, ganzheitliche Schulung für das Team zum Thema Data Center und Managed Services, damit immer alle Bescheid wissen, wie sind die Projekte, welchen Status haben wir da, was machen wir da und wie sieht's auch im Managed Service aus und vor allen Dingen, wie kann ich die Kunden, die ein Projekt machen, auch in einen Managed Service überführen oder Managed Services in Kombination mit anbieten?
Ich kann mir einen Vorteil vorstellen zumindest, bin gespannt, ob ich jetzt halluziniere, liebe Zuhörer, wir hatten das, die KI soll ja manches mal tun, die HI tut es auch manchmal. Man trifft ja auch viele, als Provider jetzt meine ich, viele technologische Entscheidungen. Na, also überhaupt, mit welchen Vendoren arbeiten wir zusammen, wie überwachen wir die ganzen Systeme, wie daten wir sie ab, welche Dashboards haben wir. Ne? Und ich kann mir vorstellen, wenn es nicht diese Fachbereichszusammenführung gibt, dass sich sowas auch verselbstständigen kann, dass Projekte mit einer anderen Denke oder auch anderen Werkzeugen aufgesetzt werden und dass die Beachtung, hinterher wollen wir es aber gerne auch betreiben mit Services. Und welche Tools werden denn da eingesetzt, um zu monitoren, auszuwerten, schnell einzugreifen, zu skripten, was auch immer man da so tut im Service, dass es vielleicht weniger gut zusammenpasst, diese ganzen Systementscheidungen, als wenn ich das eben, so wie du es beschrieben hast, unter diesem einen Dach zusammenführe und somit bei jeder Systementscheidung nicht nur auf den Service oder auf den Projektbereich zu schauen ist, sondern vielleicht für das gesamte Fachthema.
Das ist korrekt, weil nur wenn ich etwas gut im Projekt umsetze und installiere, beispielsweise auf der grünen Wiese, weil der Kunde halt etwas komplett Neues bekommt, heißt es nicht gleichzeitig auch, dass ich es gut betreiben kann. Das ist schon ein Unterschied. Und das Verständnis für eine Umgebung, die ich installiere im klassischen Projektgeschäft, muss gegeben sein mit dem Hintergedanken, ich muss es ja hinterher auch betreiben. Das heißt, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die dann 24/7 dafür sorgen, dass dieses System oder diese Systeme funktionieren. Und das hat uns natürlich auch dazu bewegt, zu überlegen, bringen wir die besser zusammen, die Teams, oder lassen wir sie separat? Denn dieses Verständnis, wie ich etwas installiere und hinterher betreiben kann, das hat uns natürlich einen riesen Mehrwert gegeben, dadurch, dass die Teams zusammen sind. Weil die Menschen sprechen miteinander, ja, fühlen sich als Team Und das Verständnis ist da des Installierenden, dass er hinterher mal die Frage stellt, hey, welche Dinge sind für dich denn wichtig im Betrieb? Wie muss ich denn etwas aufsetzen? Und wir sind dazu übergegangen, dass wir es dadurch geschafft haben, dass Systeme immer gleich installiert waren. Mhm. Weil in der Vergangenheit war es natürlich auch so, die Technologie war die gleiche, aber die Installation war abhängig davon, wer es getan hat, waren immer leicht unterschiedlich.
Wenn man es nicht betreiben muss hinterher, ist es ja auch relativ egal, weil das Projekt abgeschlossen ist. Und im Zweifel, wenn man es jetzt einem Kunden übergibt für einen Betrieb, dann ist das nicht so schlimm, wenn da Dinge unterschiedlich sind. Wenn ich sie aber in die gleiche Einheit kippen will, die möglichst standardisiert auch im Betrieb agiert, dann ist das schon ungünstig, oder?
Absolut, absolut. Und das ist auch das Hauptkriterium gewesen, warum wir überlegt haben, wir bringen die Themen zusammen. Wir bringen die Teams zusammen.
Jetzt lass uns bitte einmal ins Hier und Jetzt dieser spannenden Reise kommen. Das heißt, ihr seid ja mit zwei, drei gar nicht so kleinen Organisationen. Ne? Als die AHD dazugekommen ist, gab es ja auch schon ein Projekt Deutschland. Die Sepago hattest du, glaube ich, eben erwähnt. Also sind ja eigentlich drei auch Organisationen, die um die 100 Mitarbeitende oder etwas drüber, drunter, wie auch immer, also die aber durchaus eine gewisse Größe haben und damit auch eine Struktur, welche auch immer, mit einbringen in so ein Gesamtgebilde. Das heißt, ihr habt, ich glaube, sagen wir mal, wirklich du und andere, die daran mitgewirkt haben, portfolioseitig eine Aufgabe, was machen wir und irgendwo diese Balance auch, okay, welche Teamstrukturen habt ihr denn und wie führt man das am Ende in eine Projekt Deutschland, falls das das Zielbild ist, in eine Projekt Deutschland Organisation, die auch eine gewisse Gleichförmigkeit hat vom Verständnis, was wir tun, ne, und vom Verständnis, wie die Organisation dahinter ist. War denn das sehr unterschiedlich, was diese anderen auch Managed Service Anbieter da so gemacht haben? Wie herausfordernd war's und wo steht ihr heute im erfolgreichen Zusammenführen des Ganzen?
Ja, also wir sind zu dem Zeitpunkt 2021, 2022 drei Unternehmen gewesen, die dann als Ziel hatten, als Projekt Deutschland zu firmieren. Und das ist einmal die Projekt Deutschland an sich gewesen, knappe 100 Mitarbeitende. Die haben im Portfolio ganz klar Data Center und Managed Services gehabt zu dem Zeitpunkt. Die AHD mit 100, 120 Mitarbeitenden, auch dort war es so sehr starker Fokus Managed Services. Wobei ich da sagen möchte, die Managed Services waren eher im Bereich Full Managed IT oder man nennt es auch Outsourcing, konzentriert mit eigenen Rechenzentren. Und das Thema Data Center Geschäft on-prem, lokal beim Kunden zusätzlich. Und im dritten Verbund die Sepago, die ganz stark ihren Fokus hatte auf Consulting zum Thema Microsoft. Und auch die Kundensegmente dieser drei Unternehmen war sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Während die Sepago eher im größeren Kundensegment unterwegs war, also wirklich 5000 Seats aufwärts, ja, waren die anderen beiden Unternehmen in dem, ja, eben benannten 400 bis 5000 Seats Unternehmen, Kundengrößen unterwegs. Und die Definition der Managed Services war recht unterschiedlich und wir haben in der Zeit gelernt, dass nur wenn man über Managed Service spricht, man noch nicht lange das Gleiche oder dasselbe meint. Und das war eine der Herausforderungen, die wir hatten. A, was haben wir überhaupt für Managed Services? Und B, wie liefern wir die an die Kunden aus? Und in welchen Organisationsstrukturen liefern wir die an die Kunden aus? Wie sind die Teams zusammengesetzt? Und wie ist das Verständnis dieser Teams? Wie ist das Mindset dieser Teams? Jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass die AHD zu dem Zeitpunkt schon die Silos aufgelöst hatte und wir waren im Prinzip Fachbereich orientiert, sowohl für Data Center als auch für Managed Services organisiert. So war das in den anderen Bereichen unterschiedlich. Ja, und die Aufgabe war jetzt, das Ganze zusammenzubringen. A, portfolioseitig. Mhm. Und B, von den Menschen, von den Teams. Und das war sicherlich eine große Herausforderung. Das Mindset, wie man zukünftig zusammenarbeiten möchte, zu vereinheitlichen und natürlich das Portfolio zu vereinheitlichen. Denn das fängt quasi bei dem geschriebenen Stück Papier an. Wie ist ein Portfolio aufgebaut und hört quasi bei der Delivery, wie stelle ich es beim Kunden hin und wie betreibe ich es dann, hört es am Ende auf. Wir haben diese Reise noch nicht ganz beendet, weil da sicherlich auch eine Tool-Landschaft zugehört, die vereinheitlicht werden darf und muss. Wir sind jedoch sehr nah an dem Ziel jetzt dran, würde ich mal so sagen.
Und diese Bereichsstruktur als Mantel über sowohl ein Projekt erbringen als auch den Betrieb sicherstellen, so wie du die AHD beschrieben hast, ist das ein Modell, was stand heute auch das, sagen wir mal, das Grundprinzip, ob das jetzt überall schon so ist, aber was das Grundprinzip der ProAct Deutschland ist?
Das ist so. Also wir haben uns dazu entschieden, dieses Modell zu übernehmen und haben dann und sind dabei, die Teams entsprechend komplett fachbereichsspezifisch zusammenzuführen. Das sind natürlich dann ganz neue Herausforderungen, kann man sich vorstellen, weil die Menschen sich gar nicht kennen, weil man die Kundenstrukturen nicht kennt, weil man die Tool-Landschaften nicht kennt, etc. Das Ziel ist jedoch, sowohl Data Center als auch Managed Services in fachspezifischen Teams aus den Teams heraus den Kunden anzubieten.
Und sind in so einem Team, egal jetzt mal in welchem, dann auch, du hast diese drei Grundsäulen, also disziplinarische, organisatorische, vorherige Unternehmen ja benannt mit der ProAct, die es schon gab, mit der AHD, mit der SEPAGO. Das heißt, in der jetzigen oder im Zielzustand befinden sich dann die jeweils richtig zugeordneten, also fachlich zugeordneten Menschen, egal aus welcher Grundunternehmung sie stammen, dann in so einem Team. Das heißt, da habe ich dann einen Mix aus ProAct, AHD und SEPAGO bei allen Dingen, die um Datenmanagement und Backup gehen.
Korrekt. Wir haben die Menschen zu den Fachteams jeweils zusammengebracht. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil dieser Integration der Unternehmen.
Ja, weil es dann eins ist, nicht mehr die Wurzel zählt, sondern der Zielzustand.
Exakt, genau. Und das ist das Ziel. Das heißt also, wir möchten ganz gerne für unsere Kunden diesen Mehrwert schaffen, dass unabhängig, welches Unternehmen es vorher war, wir fachspezifisch mit dem Kunden sprechen, aus dem Fachteam heraus. Unabhängig, ob jetzt ein Projektgeschäft ist, oder ein Managed Service.
Und in wie viel Fachbereiche oder fachliche Einheiten sozusagen habt ihr dann mit den über 300 Menschen, die ihr so ungefähr seid?
Gar nicht so viele. Das ist echt überraschend, weil vielleicht würde jetzt der eine oder andere Zuhörende sagen, ja, das sind bestimmt 10, 15, bei so viel Menschen. Nee, das ist in der Tat gar nicht so viel, weil wenn ich die mal zusammenfasse, wir haben den Bereich Netzwerk, Connectivity, wir haben den Bereich Backup und Storage, wir haben den Bereich Modern Workplace und Microsoft, das ist ein großes Team. Ich muss jetzt natürlich aufpassen, dass ich keinen vergesse. In Summe, wir haben einen Bereich Plattform, wo unsere eigenen Rechenzentren mit im Prinzip abgedeckt werden. Das sind fünf oder sechs Stück haben wir in Summe. Ja.
Ich möchte gerne noch, Markus, in zwei Details einmal reingehen, weil es ein Aspekt ist, der auch mir in diesem Jahr verstärkt etwas, jetzt auf technische Bereiche geschaut, mal unabhängig von der Größe und worum geht es. habe ich hier und da aus Provider-Sicht die Frage der Mensch, mit welchen Kennzahlen führe ich denn oder möchte ich, dass meine Teamleads, ne, je nachdem wie groß das Unternehmen dann ist, aber die Fragestellung, dass auch die technischen Bereiche eine gewisse Kennzahlensteuerung erfahren, die habe ich durchaus am Markt etwas wahrgenommen. In diesem Jahr ein bisschen mehr auch als in den Jahren vorher. Wie ist es bei euch, wenn man jetzt verantwortlich ist für so einen Bereich oder für ein Team in dem Bereich, wie du es eben beschrieben hast? Ist die Proact Deutschland da durchaus auch kennzahlengetrieben? Und wenn ja, welche sind es denn in diesen technischen Bereichen, die euch Ausdruck darüber verleihen, wie euer Geschäft läuft?
Ja, die Kennzahlen sind natürlich auch für uns wichtig. Das Entscheidende ist, dass man die Kennzahlen bewusst nutzt und einsetzt, um halt auch Entscheidungen treffen zu können oder auch Ergebnisse für seine Arbeitsqualität zu bekommen, aus Kundensicht. Also wir haben eine unterschiedlichste Form von Kennzahlen. Natürlich sprechen wir über Verfügbarkeiten. Mhm. Ja? Wir messen die Verfügbarkeiten des Services unserer Kunden. Wir haben ein Service-Level-Management, wo wir Reaktions- oder Lösungszeiten pro Bereich und pro Service halt messen. Denn das ist auch etwas, was die Kunden halt interessiert auf Vertragsbasis. Mhm. Denn sie kaufen ja einen Service mit einer SLA ein, mit einem Service-Level-Agreement und möchten am Ende wissen, haben wir Reaktionszeiten zu Störungen eingehalten? Konnten wir die Lösungszeiten, die wir zugesichert haben, einhalten? Und wenn nicht, wieso? Was sind die Gründe? Das sind mal so ein paar KPIs. Wir zählen natürlich auch die Anzahl der Incidents zum Beispiel beim Kunden oder die Changes, die wir beim Kunden machen.
Also das, was ist es denn im, was jenseits des geplanten Servicebetriebs an Tickets hochkommt, macht es ja einen Unterschied, in welche dieser Kategorien, die du eben genannt hast, das letztlich fällt.
Das ist korrekt. Wir fragen die Kunden auch nach der Zufriedenheit regelmäßig, ja. Mhm. Oder wir schauen, wie die Laufzeiten denn auch sind für Changes oder Cases. Mhm. Weil nicht nur die Anzahl von Changes und Incidents sind wichtig, sondern auch zu verstehen, wie ist die Durchschnittslaufzeit von so einem Change? Und was ist der Change eigentlich im Durchschnitt gewesen? Was sind das für Themen, die der Kunde danach gefragt hat?
Möchte, auch wenn der Markus jetzt auf die nächste Frage unvorbereitet ist, wie auch vielleicht ein paar andere, die auch schon drin waren in dem Podcast, nein, Kundenzufriedenheit. Wir tun das ja wirklich und auch die Proact Deutschland tut es für glückliche und ganz ernsthaft für glückliche und zufriedene Kunden. Dafür sind wir da und treten wir, glaube ich, alle an und nicht zum Selbstzweck. Habt ihr da was, sagen wir mal, formal etabliertes, um für euch die Zufriedenheit eurer Kunden mit euren Services zu ermitteln? Wie setzt ihr das um eine Antwort auf diese Frage zu haben?
Ja, natürlich haben wir was Etabliertes, das wir auch über die Zeit weiterentwickelt haben, über die Jahre. Denn wir setzen da Formulare ein, Forms, wo wir quasi nach jedem Incident die Kundenzufriedenheit abfragen. Wie ist der Incident gelaufen? Wie war der Kontakt? Mhm. Wie war die Qualität etc.? Wir haben aber auch größere Themen, die dann halt nicht jedes Mal gefragt werden, nur sage ich mal alle Vierteljahr, mhm. wo wir dann einfach mal fragen, okay, wie ist denn die Zusammenarbeit mit den einzelnen Teams gewesen? Ja, wie bewerten Sie ganzheitlich den Service, ja, das Projekt? Das ist ja nicht nur für die Managed Services, es geht natürlich auch auch um die Projekte an sich. Das tun wir natürlich, denn das Feedback des Kunden und den Mehrwert, den der Kunde durch unsere Zeit, durch unsere Arbeit hat, durch unsere Zeit hat, die wir investieren, ist natürlich das Entscheidende. Weil nur dadurch können wir uns auch verbessern und verstehen, was braucht der Kunde und erwartet der Kunde.
Habt ihr da noch eine Frage noch an der Stelle? Denn auch wenn ich jetzt an manch anderes Gespräch denke, wo ja, wir könnten den Kunden ja auch nach Tickets fragen, also das ist gar nicht mal so sehr eine aus Provider-Sicht eine technische Fragestellung, dass das ginge, sondern in den Köpfen der auch anderen Service-Providers eben ja, macht der Kunde das überhaupt? Also, ne, wie kriegt man es hin, dass der Kunde nicht, sagen wir mal, sich überwältigt fühlt von der Anzahl der Nachfragen, die der Provider haben möchte? War das okay? Und mach hier nochmal und da nochmal. Also hast du noch einen Tipp, dass sich die Responsequote, ne, auf diese Dinge, die du gerade beschrieben hast, zumindest in den machbaren, ne, also nicht in die Wunschwelt, aber zumindest in das machbar Möglichste hochbekomme und der Kunde nicht irgendwann diese ganzen Dinge ignoriert, wenn er vom Provider gefragt wird, wie fandest du denn unsere Bearbeitung dieses Incidents?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das passiert natürlich auch, weil, ich sag mal, wir sind ja nicht die Einzigen, die solche Fragen stellen.
Das kommt auch hinzu.
Das kommt. Und in der Regel steuern das unsere Service Delivery Manager. Mhm. Die haben also einen Teil ihrer Aufgabe, dass sie halt mit dem Kunden über diese Feedbacks sprechen, über diese Fragebögen gehen und dann halt das Feedback auch einsammeln.
Genau, also mal und jetzt lassen wir die Details, aber nicht nur sozusagen technisch was hinsenden und hoffen, dass was zurückkommt, sondern das durch auch Menschen begleiten.
Absolut.
Die selber entscheiden, wann sie mit dem Kunden nochmal nachfassen, nochmal schauen, dass ihr tatsächlich auch ein Feedback vom Kunden habt.
Das ist auch nach unseren Erfahrungen der wichtigste Weg, wie man das machen sollte. Mhm. Denn nur dann bekomme ich qualitativ verwendbare, hochwertige, einsatzbare, auswertbare Antworten. Ja.
Wenn wir jetzt so ein bisschen neben der Pro-Act sind, bleibe ich mit einer Frage dann nochmal. Du bist ja auch auf vielen Veranstaltungen, du bist super vernetzt und du in dieser Branche des Channels, der Managed Service Provider, was ja viele, ne, in dieser Linie des IT-Channels mittlerweile für sich auch als Positionierung erwählt haben, dass es auch aus Stabilisierungsgründen für das eigene IT-Unternehmen, ne, dass Projekte gut sind, aber dass es hilfreich ist, sich als Serviceanbieter zu positionieren. Und viele tun das ja in einer anderen Größenordnung. Ne? Also wo die Fragestellung, wir machen 6, ne, wie eine Pro-Act, ich nehme mir das, was ich gerade gehört habe und mach das jetzt auch. Na, das ist vielleicht 1:1, wenn ich jetzt 20 technische Menschen habe in der Produktion, egal ob die Projekte machen oder Service machen oder Helpdesk machen oder was auch immer. Ich kann das ja nicht 1:1 übernehmen, was der Markus Beng Spannendes gerade erzählt hat. Hast du irgendwie einen Tipp, wie diese Unternehmen, die eben, ne, zwischen 10 und 30 oder 40, wo das Gros des Marktes ist, also des Provider-Marktes ist, wie die Erfahrungen, die du mit AHD und ProAct gemacht hast, vielleicht nutzen können, um ihre Aufstellung, Teamaufstellung zu prüfen?
Ja, ich meine, auch wir waren nicht immer so groß. Deswegen, ja, auf jeden Fall. Also wichtig ist erstmal eine klare Definition von Managed Services. Was sind denn überhaupt meine Managed Services oder was ist mein Portfolio in Summe? Das klar definiert, dass das jeder auch verstanden hat. Also interne Schulung. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Sales ist dabei ganz, ganz wichtig. Denn der Sales ist im Bereich der Customer Journey die Speerspitze. Die ist beim Kunden vor Ort. Und wenn die Sales das Portfolio verstanden hat und den Kunden mitnehmen kann, ist das schon mal eine ganz, ganz entscheidende und erfolgsversprechende Thematik. Und der dritte Aspekt ist das Toolset. Welche Tools setze ich ein, um meine Services abzubilden? Mhm. Wie sind die Services, wie ist dieses Toolset in meinen Services integriert oder umgekehrt? Das sind die wichtigsten Aspekte aus meiner Sicht. Und dann spielt die Größe des Unternehmens nicht mehr die Hauptrolle. Definitiv nicht.
Und diese, ich hake einmal nach. Ich habe jetzt 20 technische Personen, ne, und erbringe sowohl Projekte als auch, also ich habe das gemacht. Ne? Nehmen wir mal kurz an, genau diese 3 Tipps von Markus Bengsch habe ich befolgt und prinzipiell ist das, behaupte ich jetzt, das ist in meinem IT-Unternehmen gegeben. Und ich habe jetzt 20 technische Menschen, Und vielleicht habe ich davon, keine Ahnung, 8, die nenne ich Consulting und dann nenne ich 5 Helpdesk. Also ich habe eben nicht vermutlich, weil ich dafür etwas zu klein bin, schon diese Fachbereichsstruktur, sondern doch eher eine Projekttrennung von Servicetrennung oder auch von dieser Helpdesk-Trennung oder dann habe ich noch 3 Leute, die das ganze RMM-Monitoring etc. managen. Also ich habe ja vermutlich noch nicht den Überbau, dass ich diese Fachbereiche tatsächlich habe. Ne? Mhm.
Verstehe ich. Der Punkt ist, und das ist das Entscheidende, was passiert denn, wenn Menschen zusammenarbeiten? Sie kommunizieren und sprechen miteinander. Und das ist das Wichtigste. Also selbst wenn ich die Struktur nicht habe, das heißt, ich habe sie nicht in einem Team, ist es wichtig, dass ich dafür sorge, dass die Menschen miteinander sprechen, dass sie verstehen, was ist das Projekt, dass sie verstehen, welche Probleme habe ich im Projekt, dass sie verstehen, welche Herausforderungen habe ich, wenn ich Managed Service mache und wo sind die Unterschiede. Vielleicht kann man die auch zusammen erarbeiten in Workshops, ja, dass das Verständnis besser da ist. Vielleicht macht man einmal die Woche einen gemeinsamen Call, wo jeder berichtet, wir haben bei dem Problem dieses gemacht und umgekehrt. Wir stehen bei dem Kunden hier und wir haben die Herausforderung bei diesem Kunden. Wichtig ist, die Menschen zusammenbringen, sprechen, abstimmen, das gemeinsame Verständnis für die Wertigkeit, die man in Summe erbringt in Richtung Kunde. Die ist wichtig, dass die jeder verstanden hat und dann findet jeder auch seine Motivation und dann findet auch jeder seine Rolle in dem ganzen Thema. Und dann ist es unabhängig davon, ob ich jetzt Projekte mache oder Managed Services mache, weil das eine ist weder besser noch schlechter. Wir brauchen beides für unsere Kunden und beides ist immer wichtig für den Erfolg des Unternehmens.
Ein hervorragender Tipp. Da wir nicht nur Montag, wir starten zwar in die Woche, aber wir beenden so langsam das Arbeitsjahr, lieber Markus. Das heißt, es ist doch ein ganz wunderbarer Punkt. Ihr werdet in so einer hochprofessionellen Organisation dann noch zugehörig einem börsennotierten, wenn auch nicht in Deutschland, aber nichtsdestotrotz ja einem börsennotierten Unternehmen. Da gibt's bestimmt Zyklen und Intervalle, in denen man überlegt, was nehmen wir uns denn im neuen Jahr vor? Das habt ihr bestimmt auch getan. Gibt es? Bleiben nur mal jetzt in diesem technischen Bereich und der Erbringung von Diensten bleiben, nicht was sonst alles noch euch umtreibt. Hast du Themen, die du dir für den eben technischen Bereich, die Organisationsstruktur, für die Zufriedenheit der Kunden, für all die Dinge, die du eben beschrieben hast, die wichtig sind, die du dir als Ziele, als vielleicht auch interne Changes fürs nächste Jahr vorgenommen hast? Was darf eine gute Fee im Laufe des nächsten Jahres für dich leisten?
Ja, sicherlich habe ich da Wünsche, um es mal so zu formulieren, kurz vor Weihnachten. also die Integration unserer Tools, dass wir in der Lage sind, unsere Daten, unsere Mitarbeitenden, dass die alle mit einem Tool arbeiten und dort die Daten finden, die wir brauchen. Das ist das Entscheidende. Das haben wir dieses Jahr und die letzten 2 Jahre vor allen Dingen gelernt, dass das eine Herausforderung sein kann, wenn man nicht einheitliche Tools benutzt. Dann werden wir nämlich auch die KPIs besser auswerten können und Schlüsse daraus ziehen können. Wo müssen wir uns verbessern und wie müssen wir uns verbessern? Und der dritte Aspekt ist sicherlich, wir werden die Services natürlich weiterentwickeln. Und da bin ich sehr gespannt, welche Schritte wir im Bereich Managed Services für Azure machen werden. Weil wenn man den Themenbereich betrachtet, Public Cloud, dann sieht man schon im Bereich Managed Services, dass dort andere Herausforderungen sind, was das Portfolio des Services angeht, wie das in der Vergangenheit war. Da haben wir natürlich schon Services, da sammeln wir unsere Erfahrungen mit und die werden wir ausbauen und dementsprechend neue Services quasi umsetzen, dann die Erfahrung.
Vielen, vielen Dank. Bei Wünschen ist ja erstmal wichtig, dass man sie artikuliert. Sonst kann sie ja keiner kennen, Markus, und für dich umsetzen. Ne? Also insofern hast du schon das Wichtigste getan, damit das alles im nächsten Jahr eintrifft. Du hast die Wünsche klar artikuliert. So, jetzt können die anderen mal gucken, was sie da alles tun können, damit der Markus auch einen guten, abgehakten Wunschzettel am Ende von 2025 hat. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns allen gegeben hast. Und ich drücke dir sehr die Daumen, dass maximal Gutes auch im nächsten Jahr für dich und euer Unternehmen passiert. Und ich freue mich auf jedes Gespräch. Vielen Dank dafür, was wir beide haben dürften.
Danke dir, Olaf. Und ich wünsche auch einen guten Start ins neue Jahr.
Dankeschön.